Korbach, Stadtkirche, St. Kilian. Wer die Kirche kennt, kennt vielleicht auch die Gruft der Waldecker Grafen. Dunkel, kühl, Steine, auf denen Namen stehen, die viele schon wieder vergessen haben. Einer dieser Namen ist Georg Friedrich, Fürst zu Waldeck, 1620 bis 1692. Unscheinbar, kein Schlachtname drunter, kein Titel, der sofort erklärt, wer dieser Mann war. Nur geboren in Arolsen, gestorben in Arolsen, begraben in Korbach. Und dazwischen 72 Jahre, in denen dieser Mann halb Europa bereiste, drei Armeen befehligte, eine Großmacht umbaute, Wien mitbefreite und die Verbindung legte, die 250 Jahre später eine junge Frau aus Arolsen auf den Thron der Niederlande führte. Das haben wir schon gehört in einer der früheren Folgen. Georg Friedrich von Waldeck ist ein vergessener Waldecker. Das ändern wir heute. Georg Friedrich von Waldeck ist noch nicht geboren, als der Krieg anfängt. Prag. Protestanten werfen zwei kaiserliche Räte aus einem Fenster. Das ist der sogenannte Prager Fensterschurz. Es ist ein Akt der Verzweiflung, der Erbitterung, des religiösen Hasses. Die Männer überleben den Sturz, angeblich dank eines Misthaufens. Aber den Krieg, der dann kommt, den überleben viele nicht. Was folgt, dauert 30 Jahre, von 1618 bis 1648. Es ist kein einzelner Krieg, es ist eine Abfolge von Kriegen, die ineinandergreifen, die sich ausweiten, die ganz Europa erfassen. Religionskrieg, Territorialkrieg, Machtkampf zwischen Habsburg und Frankreich, zwischen Kaiser und Fürsten, zwischen Katholiken und Protestanten. Und er wird fast ausschließlich auf deutschem Boden ausgefochten. Was der Krieg bedeutet, lässt sich in Zahlen fassen. Die Gesamtbevölkerung des Heiligen Römischen Reiches schrumpft um schätzungsweise 40%. In besonders betroffenen Gebieten sterben bis zu 70% der Menschen durch Gewalt, durch Seuchen, durch Hunger. Ganze Landstriche veröden. Manche Orte erholen sich erst nach Generationen. Auch hier im Waldecker Land. Aber Zahlen erzählen auch nur die Hälfte. Die andere Hälfte klingt so. Söldnerheere, die durch Dörfer ziehen und mitnehmen, was sie finden. Scheunen, die leergeräumt werden, Brunnen, die vergiftet werden, Familien, die fliehen, ohne zu wissen, wohin. Eine Welt, in der nichts mehr selbstverständlich ist. Nicht das Brot, nicht das Dach, nicht das Leben. Die Grafschaft ist protestantisch, das macht sie zur Zielscheibe. Kaiserliche Truppen ziehen durch, schwedische Truppen ziehen durch, hessische Truppen. Alle nehmen, alle plündern. Die Grafschaft zahlt mit Geld, das sie nicht hat, und mit Männern, die sie nicht ersetzen kann. Am 1. Januar 1620 kommt im Residenzschloss zu Arolsen ein Kind zur Welt. Georg Friedrich, der dritte Sohn des Grafen Wolrad IV. Von Waldeck-Eisenberg. Der Krieg ist 2 Jahre alt und er wird noch 28 Jahre dauern. Georg Friedrich wächst in einer Welt auf, die aus den Fugen geraten ist. Als Kind erlebt er, was Krieg aus einer Landschaft macht. Die Dörfer rund um Arolsen und Korbach sind erschöpft. Die Grafschaft ist verschuldet. Truppen, die durchziehen, müssen beherbergt, verpflegt, bezahlt werden, mit Geld, das die Waldecker nicht haben. Was bleibt, ist das, womit Waldeck immer wirtschaftet, mit Verbindungen, mit Heiraten, mit Bündnissen. Georg Friedrichs Mutter, Anna von Baden-Durlach, bringt etwas Entscheidendes in die Familie. Sie ist Erbin der Herrschaft Zeulenburg. Das ist ein Landgut in den heutigen Niederlanden. Die Waldecks haben damit einen Fuß in der niederländischen Welt, schon bevor Georg Friedrich auch nur einen Schritt aus Arolsen herausgegangen ist. Georg Friedrich ist 20 Jahre alt. Sein Vater stirbt. Wolrad IV. Hinterlässt eine ruinierte Grafschaft. Schulden, einen Krieg, der noch 8 Jahre dauern wird und 3 Söhne, die miteinander teilen müssen, was kaum zu teilen reicht. Was macht ein junger Waldecker Graf in dieser Situation? Er könnte bleiben. Verwalten, warten, die Grafschaft mühsam zusammenhalten, während der Krieg weiter wütet. Er geht. Das ist keine Flucht, das ist Kalkül. Georg Friedrich versteht früh, intuitiv, dass ein Waldecker Graf mit den Mitteln eines Waldecker Grafen allein wenig ausrichten kann. Wer klein ist, braucht Verbindungen. Wer keine Armee hat, muss in fremden Armeen dienen. Wer keine Macht hat, muss sich Macht besorgen oder leihen. Georg Friedrich tritt in den Dienst der Generalstaaten der Vereinigten Niederlande. Er ist 21 Jahre alt und jetzt hat auch er einen Fuß in der Tür. Die Generalstaaten, die Vereinigten Provinzen, das ist 1641 das mächtigste Handelsgefüge Europas. Während Deutschland brennt, blüht Amsterdam. Niederländische Handelsschiffe fahren in alle Weltmeere. Niederländische Banken finanzieren Könige. Niederländische Maler, Rembrandt, Vermeer, schaffen Werke, die bis heute bewundert werden. Aber die Niederlande sind auch bedroht. Seit 1568 kämpfen sie im sogenannten 80-jährigen Krieg um ihre Unabhängigkeit von Spanien. 1648 wird dieser Krieg enden mit der Anerkennung der niederländischen Unabhängigkeit im Westfälischen Frieden. Aber 1641, als Georg Friedrich eintritt, ist noch nicht klar, wie das ausgehen wird. Georg Friedrich lernt in diesen Jahren, Krieg ist nicht nur das, was auf dem Schlachtfeld passiert. Krieg ist Logistik, Versorgung, Organisation, Disziplin. Die Niederländer sind darin brillant, besser als jeder andere in Europa zu dieser Zeit. Er beobachtet, er lernt, er knüpft Verbindungen und er lernt einen Namen kennen, der sein Leben prägen wird. Oranien. Das Haus Oranien, die Statthalter der Niederlande, Nachkommen des legendären Wilhelm des Schweigers, Vater der niederländischen Unabhängigkeit. 1641 ist Friedrich Heinrich von Oranien Statthalter. Nach ihm kommt Wilhelm II. Dann, nach einer Pause, Wilhelm III., der Mann, der Georg Friedrich zum engsten Verbündeten wählen wird. Aber das ist noch weit weg. Zunächst dient Georg Friedrich. Er lernt, er wartet. 1648 dann der Westfälische Friede. Der Dreißigjährige Krieg endet und Europa atmet auf. Georg Friedrich kehrt aber nicht nach Hause zurück. Er sucht die nächste Aufgabe. Georg Friedrich tritt in den Dienst von Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg, dem Mann, den die Geschichte den großen Kurfürsten nennen wird. Das ist ein entscheidender Moment, nicht nur für Georg Friedrich persönlich, sondern für die Geschichte Deutschlands. Friedrich Wilhelm ist 31 Jahre alt, als Georg Friedrich zu ihm kommt. Er ist klug, energisch, ehrgeizig. Er hat erlebt, wie der Dreißigjährige Krieg Brandenburg ruinierte und ist entschlossen, daraus Konsequenzen zu ziehen. Er will Brandenburg-Preußen zu einer Macht machen, einer echten Macht, die mitredet, wenn Europa verhandelt. Dafür braucht er Männer, kluge Männer. Männer, die nicht nur Befehle ausführen, sondern selbst denken können. Georg Friedrich ist genau das. 1653 steigt er zum leitenden Minister auf, Leiter des brandenburgischen Kriegswesens, enger Vertrauter des Kurfürsten in Innen- und Außenpolitik. Was er vorfindet, ist ein Staat im Aufbau, ein geheimer Rat, der reformiert werden muss, eine Heeresverwaltung, die modernisiert werden muss, Finanzen, die von ständischer Bewilligung befreit werden müssen, damit der Kurfürst handlungsfähig wird, ohne jeden Schritt mit den Adligen aushandeln zu müssen. Georg Friedrich packt an. Er reorganisiert, er strukturiert, er denkt in Systemen, nicht in einzelnen Schritten. Das ist die Arbeit, die keiner sieht. Die Verwaltungsarbeit, die Grundlagenarbeit, ohne die keine Armee kämpft und kein Bündnis hält. Aber das ist noch nicht mal das Entscheidende. Das Entscheidende ist eine Idee. Stellen wir uns gerade mal vor, wie Georg Friedrich wohl die Welt so sieht. Er ist 1620 geboren. Er hat den Dreißigjährigen Krieg als Kind und Jugendlicher erlebt. Er weiß, was passiert, wenn das protestantische Europa zersplittert und ohne Führung ist. Es verbrennt. Der Dreißigjährige Krieg war auch ein Religionskrieg. Katholische Liga gegen protestantische Union. Habsburg gegen die protestantischen Fürsten. Und die protestantischen Fürsten haben verloren. Nicht militärisch letztlich, aber politisch, weil sie nie zusammenhalten, weil jeder seine eigenen Interessen verfolgt, weil kein protestantisches Bündnis stark genug ist, dem Kaiser die Stirn zu bieten. Georg Friedrich denkt, das muss sich ändern. Seine Idee ist kühn, radikal, nach den Maßstäben seiner Zeit. Er will ein Bündnis der protestantischen Fürsten. Kein loses, kurzfristiges Defensivbündnis, sondern ein dauerhaftes System. Mit Brandenburg als Kern, mit den Niederlanden als natürlichem Partner. Gegen Habsburg, gegen Ludwig XIV., der im Westen aufsteigt und das protestantische Europa bedroht. Dafür muss Brandenburg den Kaisern den Rücken kehren, muss sich lösen von der Allianz mit Wien, die über Generationen selbstverständlich war. Das ist riskant, das ist unerhört, das macht Feinde und Georg Friedrich macht es trotzdem. Er sagt dem Kurfürsten, wir wechseln die Seite. Raus aus dem kaiserlichen Lager, rein in ein protestantisches Bündnis. Friedrich Wilhelm zögert, aber er vertraut Georg Friedrich. 1653 beginnt die Arbeit. Georg Friedrich verhandelt. Er reist, er schreibt Briefe, knüpft Verbindungen zu protestantischen Fürsten, zu Schweden, zu den Niederländern. Und dann, 23. Juni 1656, schließt er das Marienburger Bündnis. Marienburg, eine Ordensburg in der Nogat im heutigen Polen. Eine der größten Backsteinburgen der Welt, jahrhundertelang Sitz des deutschen Ordens. Georg Friedrich sitzt hier am Verhandlungstisch. Auf der einen Seite Brandenburg, auf der anderen Schweden, vertreten durch Karl X. Gustav, König von Schweden. Der Vertrag, den sie schließen, ist einfach und radikal zugleich. Brandenburg und Schweden verbünden sich gegen Polen. Der Kurfürst unterstützt die Schweden militärisch und bekommt dafür polnische Territorien als Lehen. Dahinter steckt aber noch mehr. Dahinter steckt Georg Friedrichs größere Idee, ein protestantisches Gegengewicht zu Habsburg und Frankreich. Schweden als Nordmacht, Brandenburg als aufsteigende Zentralmacht, die Niederlande als westlicher Partner. Es ist der beste Tag in Georg Friedrichs Leben als Diplomat. Er hat es geschafft. Die Idee, an der er seit Jahren arbeitet, hat Form angenommen. 4 Wochen später, die dreikriegige Schlacht bei Warschau, 28. bis 30. Juli 1656. Brandenburger und Schweden gegen Polen. Georg Friedrich kommandiert die Kavallerie und die Koalition siegt. Er ist 36 Jahre alt und er ist auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn. Was er noch nicht weiß, der Absturz kommt fast sofort. Georg Friedrich glaubt an Prinzipien. Er glaubt, dass die Welt in 2 Lager geteilt ist, das protestantische und das habsburgisch-katholische. Und er glaubt, dass ein Wallnecker, ein Brandenburger, ein Protestant dieser Welt verpflichtet ist, nicht dem eigenen Vorteil. Und das ist sein Problem. Der große Kurfürst glaubt nämlich an etwas anderes. Er glaubt an Brandenburg, an die Stärke seines Hauses, an das, was politisch gerade nützlich ist. Und 1657 ist etwas anderes nützlich als ein Bündnis mit Schweden. Der Nordische Krieg dreht sich. Schweden kämpft auf zu vielen Fronten. Polen, Dänemark, der Kaiser, alle gegen Schweden. Der Kurfürst wittert die Gelegenheit. Wenn er die Seiten wechselt, jetzt, in diesem Moment, dann kann er Pommern gewinnen. Echtes Territorium, dauerhafter Gewinn. Im September 1657 schließt Friedrich Wilhelm den Vertrag von Wehlau. Brandenburg wechselt von Schweden zu Polen, von Georg Friedrichs Bündnissystem zu der Seite, gegen die er jahrelang gearbeitet hat. Georg Friedrich sträubt sich, er kämpft, er argumentiert. Er sagt dem Kurfürsten, das ist Verrat an Schweden, an den protestantischen Fürsten, an der Idee. Friedrich Wilhelm hört ihm zu und entscheidet trotzdem anders. Georg Friedrich quittiert den Dienst. Er ist 38 Jahre alt. Ohne Amt, ohne Posten, ohne Bündnis. Sein größtes diplomatisches Werk ist im Entstehen zerstört worden. Nicht von Feinden, sondern vom eigenen Kurfürsten. Die deutsche Biografie schreibt später, es war ihm damals noch nicht klar, dass die alte Anschauung, die Welt teile sich in eine habsburgisch-katholische und eine protestantische Partei, nicht mehr galt. Das ist der Satz, der ihm wehtut. Nicht die Niederlage, sondern die Erkenntnis, die Welt, an die er geglaubt hat, gibt es so nicht mehr. Er tritt kurz in schwedische Dienste. Zu spät, um den Krieg noch wenden zu können. 1660 endet der Nordische Krieg. Karl X. Gustav von Schweden stirbt. Georg Friedrichs schwedische Phase ist vorbei, bevor sie richtig beginnt. Er kehrt nach Waldeck zurück. Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren sitzt er still in Waldeck. Arolsen, Anfang der 1660er Jahre. Georg Friedrich ist in die Heimat zurückgekehrt. Die Grafschaft Waldeck, arm, klein, von der Größe seiner Ambitionen weit entfernt. Was hat er? Eine Idee, die gescheitert ist. Einen Kurfürsten, den er nicht mehr dient. Einen Körper, der die Jahre spürt. Die Gicht beginnt ihn nämlich zu quälen. Die Qual, die ihn den Rest seines Lebens begleiten wird. Und Verbindung. Überall in Europa, zu Wilhelm von Oranien, zu protestantischen Fürsten, zu Höfen an denen man seinen Namen kennt. Das Netz, das er gebaut hat, es ist nicht zerstört. Es wartet. Sein Neffe Heinrich Wollrath stirbt jung. Georg Friedrich erbt die Teilgrafschaft Waldeck-Eisenberg. Und zum ersten Mal seit langen Jahren hat er wieder eine feste Grundlage. Und im selben Jahr, im August 1664, kämpft er nochmals an der Mogersdorfer Brücke über die Raab im heutigen Grenzgebiet zwischen Österreich und Ungarn. Die kaiserlichen Truppen halten den osmanischen Vormarsch. Georg Friedrich ist als Reichsfeldmarschall dabei. Der Kaiser schreibt ihm danach eigenhändig einen Dankesbrief. Der Name Waldeck klingt in Wien. Also noch ist die Geschichte nicht vorbei. Aber die wichtigste Aufgabe liegt noch vor ihm. Ein Mann, den er noch nicht gut kennt, wird sie ihm geben. Er heißt Wilhelm von Oranien, Statthalter der Niederlande, bald König von England. Und der einzige Mensch, der Georg Friedrich so sieht, wie er ist. Nicht als gescheiterten Ex-Minister, sondern als das, was er wirklich war, den klügsten protestantischen Strategen seiner Generation. Wie diese Verbindung entsteht, was daraus wird und warum ein Waldecker Graf 1683 dabei ist, als Wien gerettet wird, das erfährst du in der nächsten Folge. Das war die Lokalrunde Waldecker Porträts, Teil 1 von 3, der Sohn des 30-jährigen Krieges. Nächste Woche der Mann, der Wien mitbefreite. Die Lokalrunde erscheint immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.